Willkommen zum Abschluss von Mut zur Sache. Wir wollen die letzte Folge nutzen, um natürlich zu erfahren, wie dein Abstieg war, aber auch um ein Resümee zu ziehen. Und ich bin immer noch total begeistert, oder ich glaube, wir sind immer total fasziniert davon und aufgeregt. Deshalb, Marc, erzähl weiter, was du dir beide eingeschnallt, das haben wir schon gehört. Ihr habt euch dann für den Abstieg entschieden, die richtige Entscheidung getroffen auf jeden Fall. Aber der war ja auch nicht ohne, oder?
Genau, also nochmal zum Einstieg. Vielen Dank für diesen Podcast, für diese letzte Folge, für diese Reihe. Freue mich, euch nochmal weiter zu berichten und natürlich auch ein Fazit zu ziehen. Ja, ging easy los, ging dann über in Dramatik und hat auch noch dramatischer aufgehört, das Ganze. Wir waren eingeschnellt auf 6000 Meter, es hat einfach nicht aufgehört zu schneien. Wieder den Vorsagen, Wettervorsagen, was wir mitbekommen haben. Und damit waren die Gipfelträume leider begraben. Ja, wir mussten dann gucken, dass wir vom Berg runterkommen. Das Essen ging aus. Die Entscheidung war klar, Gipfel geht nicht. Also nach unten. Nach unten war aber auch schwierig, weil dieser zerklüftete Gascherbrum-Gletscher, der sowieso viele Spalten hat und viele Seracs auch, die oben hingen, der war ohne Schnee schon schwierig.
Was sind Seracs?
Seracs sind Eistürme, die sich in dem Gletscher mit den Jahren auftun und die sich immer weiter nach oben schieben und ewig nach oben geht nicht und dann brechen sie ab. Ja. Und die können ein Kubikmeter groß sein, die können hausgroß sein, je nachdem. Man läuft mehr oder weniger direkt an ihnen vorbei. Manchmal muss man sie sogar überklettern und in dem Moment einfach hoffen, dass alles hält, ja. Es passiert da sehr viel in Gletschern, was Seracs betrifft. Es sind nicht nur Gletscherspalten, auch Seracs, Eistürme, die abbrechen. Und genau diese Gefahr bestand uns auch entgegen in diesem Abstieg. Aber die größte Gefahr war, dass es so viel geschneit hat und sämtliche Gletscherspalten einfach zugeschneit waren. Ja? Die waren dadurch nicht mehr sichtbar. Man hatte ein großes, weißes Feld vor sich, aber wusste, was man durchschreiten musste. Und es war klar, dass die Spalten da sind, aber man wusste natürlich vom Aufstieg nicht mehr genau, wo die waren. Ja. Wir waren dann in der Dreierseilschaft. Wir hatten das Glück, dass sich mein Kletterscherpa und mir noch eine polnische Bergsteigerin angeschlossen hat, die auch abstieg. Eine Dreierseilschaft ist unter diesen Bedingungen besser wie eine Zweierseilschaft. Auch zu dritt ist nicht ideal, zu fünft oder zu siebt wäre noch besser. Dann ist es relativ einfach, wenn einer in eine Gletscherspalte fliegt, ziehen die anderen ihr einfach locker raus, zu sechs, zu siebt. Zu dritt kann das blöd werden. Wir sind dann diesen gefährlichen Weg gegangen, nach unten. Wir sind alle drei mehrfach in verschneite Gletscherspalten gerutscht, gefallen, teilweise 1 Meter, 2 Meter. Hingen dann da in der Spalte und wurden zum Glück von den anderen zwei wieder rausgezogen. Da sitzt oder saß dann der Schreck immer tief. Und man mochte sich dann auch nicht so richtig bewegen auf dem Gletscher, einfach weil man wusste, das ist ein Minenfeld. Ja. Es wird sich erwischen.
Wahnsinn.
Ja, es ist tatsächlich Wahnsinn. Ich habe das selber so in der Form auch noch nie erlebt. Ich weiß genau, ich werde irgendwann fallen. Ich komme da nicht ungeschoren davon, niemand von uns drei. Und genau das ist auch mehrfach passiert. Und wir hatten dann eigentlich nicht die Frage, ob, sondern nur wann.
Genau. Und das steckt im Kopf drin.
Ja, klar.
Jede Sekunde, jede Minute. Ich weiß, ich kann bei jedem nächsten Schritt fallen. Und die Anspannung ist brutal. Die ist fast noch anstrengender wie das Körperliche.
Und der Abstieg, wie lange hat der Abstieg denn gedauert? Also wenn du sagst Anspannung.
Ja, wir waren dann 9 Stunden unterwegs. 9 Stunden, bis wir das Basislager erreicht haben.
Am Stück.
Aber wir stürzen am Stück.
Ja, wir durften keine Pause machen. Die Lawinen kamen immer noch von oben und die waren dann natürlich die zusätzliche Gefahr. Da war keine Zeit für eine Pause. Die Botschaft war klar, ab nach unten, so schnell und so sicher wie möglich. Und nach 9 Stunden Basislager, mir ist, glaube ich, noch nie so ein großer Stein vom Herzen gefallen wie an dem Tag. Ja, und dann war erstmal Ruhe.
Aber es hört sich so ein bisschen zu einfach an, wir sind mehrfach abgeschaut. Erzähl dir ein bisschen.
Ja, das ist, ja, ich will das gar nicht mehr überdramatisieren, aber okay. Man muss sich das so vorstellen, in der Seilschaft, ganz vorne geht einer, in der Mitte geht einer, hinten geht einer, in dem Fall war ich ganz hinten, dazwischen hängen ungefähr 7, 8 Meter Seil.
Der Idealfall ist, das Seil ist gut gespannt, hängt in der Luft, er schleift nicht auf den Boden. Wenn dann einer fällt, wenn dann einer rutscht, rutscht er gar nicht so arg weit, weil das Seil gespannt ist. Wenn die Vorderen Acht geben und auf Hut sind, dann rutscht er gar nicht so weit rein, dann rutscht er vielleicht bis zur Hüfte rein. Je nach Bedingungen, je nach Stand von den anderen, kann er relativ einfach wieder ausgezogen werden. Die blödere Situation ergibt sich dann, wenn das Seil nicht gespannt ist. Wenn ich aufgrund der Gletschergegebenheiten zum Beispiel aufrücken muss auf jemanden, dadurch laufe ich knapp hinter ihm, das Seil dazwischen ist natürlich schlapp. Und wenn dann einer rutscht, dann rutscht er nicht nur einen halben Meter, dann rutscht er vielleicht auch 3 Meter.
Ja.
Und dann baumelt er sogar und dann wird es schwierig. Ich muss ja erstens.
Und dann noch der Druck, ich sag mal,
genau, schon dieses eine, aber.
Genau.
Ich finde natürlich Außenzug mit. Ja, und da muss ich höllisch aufpassen. Wenn ich natürlich auch mit reinrutsche, schafft es die dritte Person nicht mehr, uns beide rauszuziehen oder zu halten erstmal, ja. Deswegen Seilschaft mit 5, 7 Leuten viel entspannter, viel einfacher wie zu dritt. Zu zweit ist es eigentlich Selbstmord, durch so einen Gletscher zu gehen. Zu dritt die Minimalanforderung oder die Minimalleistung, wo ich machen muss.
War eure Entscheidung dann damals auch, dass sich die polnische Werkstatt euch angeschlossen habt, davon abhängig? Wenn die mitgeht, dann machen wir es, wenn nicht, dann nicht?
Nein, wir haben uns trotzdem dafür entschieden. Wir wären auch zu zweit gegangen, was noch mehr Wahnsinn gewesen wäre, ja. Aber wir hatten keine andere Wahl. Wir hatten wirklich keine andere Wahl. Essen ging aus, nach oben ging nichts mehr. Wir mussten von diesem Hochlager 1 weg, ja. Lawinen rechts und links. Es war klar, wir müssen da runter. Es hätte auch nichts gebracht, so einen Tag oder 2 Tage zu warten. Der Schnee war ja trotzdem da, ja. Auch wenn es mit Schnellen aufgehört hätte, ja. Deswegen, wir mussten da runter.
Also es ist immer eine Abwägung auch zwischen und Sicherheit und Risiko im Sinne von oben ist das Risiko, runtergehen ist auch ein Risiko, dann entscheidet man.
Es ist eine ganz einfache Risikoanalyse, ja, wie im Business auch. Ja. Fakten auf den Tisch, was ist Sache? Und dann wird diskutiert und dann wird entschieden.
Und die Situation kennst du ja wahrscheinlich auch, gerade in Projekten. Risikoanalyse wägt man ab, geht man lieber damit, geht man den Weg, wo stützt man sich im Zweifel mehr an Unkosten?
Genau.
Jeder bei der MAFU,
habt ihr. Also ich sag mal, das ist natürlich immer bei jedem Projekt, bei jedem Plan, bei jeder Jahreszielplanung gibt es Chancen, gibt es aber auch Risiken, definitiv. Und wenn aber die Risiken dann so klar auf dem Tisch liegen, und in dem Moment liegen sie ja wirklich absolut klar auf dem Tisch. Ich habe da nur die Wahl zwischen Pest und Cholera in dem Moment. Ja. Aber ich muss dann immer noch so hau meiner Sinne sein, dass ich dann wirklich auch neutral bleibe und sage, okay, wo habe ich denn jetzt wirklich mein kleinstes Risiko von den Risiken? Und dann möchte ich hier das bedacht angehen und letztendlich dann aber, so wie du ja sagst, nach oben gibt's keinen Weg, Essen ging aus, also ich habe ja gar keine Wahl mehr. Ich habe ja eigentlich schon entschieden, ich bin ja nicht mehr Herr der Entscheidung, sondern ich habe ja entschieden aufgrund der Umstände. Und im Unternehmen
wurde entschieden.
Es wurde entschieden, ja. Ich muss damit umgehen und ich muss schauen, wie komme ich jetzt damit am besten klar. Und letztendlich ist es nichts anderes, ob das jetzt der einzelne Auftrag ist, ob das der Monat ist, ob das das ganze Jahr ist, das ist völlig wurscht. Wenn entschieden wurde, das heißt, ich habe wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die nicht gut sind, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, wie komme ich jetzt aus diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so klar, dass ich trotzdem noch das Gute aus dem Schlechten herausbekomme. Also ich immer einen Satz, ich muss schneller sein als die Krise. In dem Sinne jetzt von dir bringt es ein kleines nicht runter, wenn nicht. Ja, also ja, es ist ja nicht schneller als die Krise. Schneller als die Krise ist in dem Moment dann einfach, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen, um dann loszugehen und im Unternehmen, ich muss einfach 2, 3 Schritte vorausdenken, um danach wirklich klar zu werden, was kann auf mich zukommen und was für Tools muss ich einsetzen, um dann hier diesem entgegenzuwirken. Auf den einzelnen Kundenauftrag, Projektgeschäft, ich habe meine Rahmenbedingungen, die muss ich abwägen und muss hier dann letztendlich dann wiederum einen neuen Plan setzen. Im Monat, im Jahr, ja, was ist die Planung? Ganz, ganz wichtig, ohne Plan kein Ziel. Der Plan gibt da Erfolg, aber nicht, wenn ich plane, sondern wenn ich keinen Plan habe, dann kann ich nicht Management von Abweichungen betreiben. Und das macht es ja aus. Ich muss Management von Abweichungen betreiben. Ich muss Anpassungsfähigkeit beweisen. Wenn ich das habe, dann komme ich auch runter. Wenn ich das nicht habe, dann ist es Glück. Und wenn ich Glück habe, dann gehe ich ins Casino. Ja, also dann löst den Unternehmen oder am Tag.
Es gibt ja verschiedene Extreme. Viele Menschenorganisationen verfallen dann ja auch in Aktionismus. Es gibt ja, ich sage mal, diese Typen auch von Menschen, ein bisschen klischeehaft, aber wie man in schwierigen Situationen umgeht, entweder wegrennen, liegen bleiben, totstellen. Das sind ja so diese, ich sag mal, diese natureigenen Aspekte, die der Mensch da mitbringt. Und wie schafft man es, wenn du sagst, schneller als die Krise sein?
Ja.
Das kann ja auch dazu resultieren, dass man einfach in Aktionismus verfällt, wild um sich schlägt, D-Mark aufmacht, D-Mark aufmacht,
vielleicht
gerade eine Dollarstrategie.
Ja, sagen wir nicht, das ist definitiv, da muss ich völlig widersprechen. Deshalb, ohne Plan kein Erfolg. Wenn ich keinen Plan habe, wenn ich mir keinen Plan mache, meinen Businessplan mache, dann habe ich meine Einflussfaktoren nicht im Griff. Wenn ich die aber im Griff habe, dann weiß ich genau die Folge davon. Ich kann simulieren, ich kann Szenarien anwenden. Und diese Szenarien hüten mich vor Aktionismus. So, und wenn ich das im Griff habe, dann habe ich Managementverabreichung begriffen und dann komme ich auch zum Ziel.
Und wie schafft ihr es, das in Situationen zu machen, die schnell bedürfen? Also auch da, ihr habtet ja keine 3 Monate Zeit, um euch den Gletscher anzuschauen, zu überlegen, wo können Spalten sein, was mit Sicherheit eine bessere Ausgangslage gewesen wäre, vielleicht noch ein paar Luftbilder anschauen. Und genauso ist eine Organisation, ja, und ich finde, daran scheitern häufig Organisationen, dass sie in kurzer Zeit diesen Plan nicht hinbekommen.
Indem ein Führungsteam sensibel bist, indem mit dem Ohr am Markt ist und spätestens seit der Corona-Krise sind wir eigentlich ja gar nicht mehr aus der Krise herausgekommen. Das heißt, da wurden wir absolut trainiert, was Krisen anbelangt. Manche sind schwach geworden, sind der Krise überdrüssig geworden und manche sind immer noch genauer geworden, immer noch sensibler geworden. Und das meine ich mit schneller als die Krise. Ich muss das Gespür entwickeln, was kann auf mich zukommen und dann auch schnell reagieren können. Und das schaffe ich nur im Führungsteam, indem ich als Unternehmer mit meinem Team dann genau diese Sensibilität habe, hier dem Ohr am Markt bin, um dann auch wirklich Reaktion zu zeigen. Und wenn ich keinen Plan habe, also unseren Businessplan habe, dann kann ich nicht darauf reagieren, wie kann ich schnell Kosten sparen. Ich sage, es gibt das Tool der Kurzarbeit. Ich muss meine Mitarbeiter informieren drüber. Ich muss Informationsfluss sichern. Ich muss meine Notfallketten im Griff haben. Wie kann ich hier in dem Markt agieren? Ich muss meine Kunden, meine Zielgruppe kennen. Ich muss wissen, wie die Zielgruppe reagiert. Ich muss Möglichkeiten der verkaufsfördernden Maßnahmen haben. Habe ich noch vielleicht im Social Business meine Möglichkeit, das Ganze zu flankieren? Habe ich hier noch zusätzliche Absatzmöglichkeiten, indem ich eben nicht dann den teuren Weg gehe und sage, ich mache jetzt einen neuen Markt auf. Das ist der teure und das langsamste Weg. Ich muss bei meinen Bestandskunden schauen, was ich für Möglichkeiten habe, um schnell zu bleiben. Aber diese Notfallkette, die müssen einfach sitzen. Und da muss ich dann auch wissen, was zu tun ist, weil ansonsten bin ich vollkommen bei dir. Dann wird es Aktionismus, aber dann habe ich auch keinen Plan. Und ohne Plan kein Erfolg.
Was waren eure Notfallketten? Also ich meine, muss ja genau das PC der bei euch auch und dann bist du aber mit der Fremden unterwegs, oder die habe ich verstanden, später zugestoßen. Ihr müsst ja trotzdem in Notfallsituationen in einer klaren Notfallkette.
Also in dem Fall war, ich würde es mal so bezeichnen, der ganze Abstieg Notfall, ja. Und ich muss gestehen, oder es war tatsächlich so, das war ein Stück weit Raumputspiel. Ja. Wir sind an einer Stelle durch einen Tiefschnee über den Gletscher gewartet, haben gespurt, haben ewig gebraucht, waren sind langsam vorwärts gekommen und da kam die Lawine, ja, von rechts oben und die hat den Weg hinter uns komplett verschüttet, wo wir noch 10 Minuten vorher durchgestiegen sind. Das war Glück, das war jetzt nicht geplant, das war keine Notfallkette oder sonst irgendwas, sondern das war reines Glück, ja. Und da sitzt man dann danach schon da, Puls bei keine Ahnung und sinniert mal kurz über sein eigenes Leben, aber viel Zeit hat man auch nicht, weil die nächste Lawine kommt bestimmt, also weiter geht's, ja, und das war im Prinzip schon der ganze Abstieg, bis dann ins sichere Basislager, war natürlich an dem Tag ein Stück weit geplant, aber da waren dann so viele unsichere Faktoren drin, dass ich da tatsächlich ein Stück weit von Glück reden muss, in diesem speziellen Fall.
Heißt aber, und das würde ich dir da anheften, Glück gibt's nicht, sondern Glück hat der Tüchtige, in dem Fall hat Glück der Mutige. Und da du der Mutige warst, der runtergegangen ist, der den Aufstieg jetzt gewagt hat, war das kein Glück, sondern es war definitiv, der Mutige hat hier die Situation gehabt und dass euch die Lawine nicht getroffen hat, ist eins und allein euer Mut zu verdanken, dass er dann auch blutig ist.
Ja. Die beste Alternative zu wählen, Herr Abner, was wäre...
Ja, klar. Ich bin immer ein Freund davon, dass die Mutigen auch das entsprechende Glück haben. Und ich glaube, das ging mir schon oft so. Und da ist tatsächlich was dran. Ja.
Gibt es in dem Ort eine Chance auf Hilfe? Also kann man, bei der Bergdoktor Memelia vielleicht herausholen? Oder ist es dann eher ja, ja?
Also Hilfe in Pakistan ist so eine Sache. Also in den Alpen zum Beispiel bekomme ich immer Hilfe. Da an jedem Punkt von der Alpen kann mich ein Hubschrauber holen, da gehen viele Menschen ganz anders ran ans Bergsteigen, weil sie genau wissen, hey, ich habe mein Handy dabei und fast überall gibt es Empfang, da werde ich geholt, wenn da was ist. in Nepal zum Beispiel, im östlichen Teil vom Himalaya, ist es fast ähnlich. Da kommt auch bis zu einer gewissen Höhe überall der Rubi hin. In Pakistan ist das komplett anders. In Pakistan gibt es keine Luftretten. Wenn ich in Pakistan auf einer gewissen Höhe ein Problem habe, habe ich ein Problem. Das einzigste Mittel, was dort funktionieren kann, ist die pakistanische Luftwaffe, die dann mit dem Hubschrauber vielleicht kommt, vielleicht auch nicht. Ich habe von einem Bergsteiger gehört, der sich beide Beine gebrochen hat auf, keine Ahnung, 6000 Meter. Der Hubschrauber kam, aber erst nach 3 Tagen. Also der musste 3 Tage ausharren mit gebrochenen Beinen. Das wird er sein Leben lang auch nicht vergessen. Ja, also da ist kein Verlass drauf. Das heißt, auch dieses Wissen steckt im Hinterkopf drin, vor allem in Pakistan, dass wenn hier irgendwas ist, dann habe ich tatsächlich ein Problem. Und dann kann das auch ganz blöd ausgehen unter Umständen.
Das ist so Wissen. Ja,
das weiß man aber, bevor man dahin reist. Ja, das erzählt man nicht seiner Familie am besten.
Ja.
Aber in Pakistan ist es tatsächlich so. Und
als witziger Einwurf, also ein Fakt, ihr seht es nicht am Bildschirm oder auch im Podcast, aber Marc, deine Freundin sitzt hinter uns und guckt
geisterisch.
Aber auch hier, Ralf, auch als Unternehmer gibt es ja Situationen, wo man einerseits eventuell nach Hilfe bekommen kann, andererseits nicht. Und dieses Situationsbewusstsein, die Entscheidung da reinzugehen und seiner Leidenschaft nachzugehen, da gibt es ja auch Risiken. Hast du das auch im Kopf, wenn du handelst? Also bist du dir mit dir deiner Entscheidung bewusst, was da alles passieren kann?
Ja, natürlich, alles andere wäre ja fahrlässig. Aber man geht definitiv anders damit um. Sondern wie ich vorher schon gesagt hatte, ist der Blickwinkel das Entscheidende. Man entscheidet aufgrund des Erfolgs, aufgrund des Gestaltungswillens, aufgrund der Möglichkeiten, gibt es aus der Möglichkeit eine Chance? Wenn es eine Chance ist, dann mach es. Bleibt es eine Möglichkeit, dann bitte überleg dir das nochmal, wenn Möglichkeiten gibt es an jeder Ecke. So, das heißt also immer dieses Abwägen, was kann denn wirklich eine Chance denn auch sein? Also auch dieses Bewusstsein. Nicht jede Möglichkeit ist eine Chance. Auch das ist ganz klar, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Natürlich kommt dann auch das Risiko, was könnte passieren, wenn? Wie stark geht man auch bei Neuakquisitionen? Wir haben jetzt ganz aktuell wieder ein Unternehmen übernommen, das uns strategisch stärkt in dem Bereich der CNC-Automation. Und sowas gehört natürlich abgewogen. Ich sage mal, inwiefern ist es aus der Möglichkeit eine Chance und wie stark unterstützt diese Chance das gesamte Konstrukt, das gesamte strategische Geschäftsfeld? Oder ist es das Prinzip Hoffnung? Also das heißt auch da wiederum, ganz klare Kriterien anzusetzen, ab wann ist es denn wirklich eine Chance? Für sich selber dieses Kriterium darzustellen und dann auch zu begleiten. Die Entscheidung ist ja das eine. Nach der Entscheidung kommt die Umsetzung und von der Umsetzung kommt dann die Erfolgsdokumentation. Ist es auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, im Sinne von, geht mein Plan auf? Wir sind wieder beim Plan. Wenn der Plan nicht aufgeht, Management von Abweichungen bitte. Ansonsten habe ich meine Aufgabe nicht gemacht. Ansonsten vielleicht das Prinzip Hoffnung. Ich habe entschieden, weil es hat wohl so ausgesehen, als ob. Ich habe es dann aber nicht umgesetzt und vor allem habe ich es nicht dokumentiert. Ich habe keine Erfolgskriterien festgelegt. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich fahrlässig. Dann habe ich meinen Job nicht wahrgenommen. Und das ist genau dasselbe im Berg. Wenn ich so agiere, dann bin ich mich nicht entsprechend vorbereite, ob das jetzt ganz durch physisch, mental oder auch auf die einzelnen Gegebenheiten, da bin ich fahrlässig. Dann muss ich schon fast schon ganz hart sagen, wenn dir dann was passiert, dann ist Mitleid das falsche Wort. Sondern sind wir fahrlässig unterwegs gewesen. Ja, so, und das ist genau der Punkt. Es gibt Situationen im Unternehmerdasein, wo mit viel Leidenschaft genau diese Themen immer runtergebrochen werden und es gibt Gesetzmäßigkeiten, ob das hier am Berg, beim Sport, im Unternehmertum ist, die muss ich einfach einhalten. Das sind aber auch die Logiken, die jeder mitbringen sollte. Ja.
Das heißt, du würdest sagen, dass das bei Marc der Sicherungsseil ist, ist bei dir insbesondere das Abwägen und vor allem nicht Hoffnung hinterhergehen, wo übermäßig große Risiken stehen. Hast du noch andere, ich sag mal, in der bildlich Sicherungsfaktoren oder Sicherungsseile, die du benutzt?
Ja, also wie gesagt, Erfolgsfaktoren festlegen, die da auch dokumentiert werden können, die dann auch wirklich dein Vorankommen des Projekts, wie das Projekt auch immer heißt, ob es Unternehmen, ob das Kundenauftrag, ob das Jahreszielplan, egal, dass man welches Projekt, wir nennen es jetzt einfach mal Projekt, nach vorne bringt. Wenn du das hast, dann hast du ja dokumentiert, dass du auch in diese richtige Richtung kommst. Wenn du aber siehst, es passiert eben nicht, dann musst du natürlich agieren und dann aber auch wieder andere Wege einschlagen und dann wieder neue Annahmen setzen und mit den neuen Annahmen dann auch wieder andere Wege gehen.
Den Mut auch am neue Wege zu gehen.
Den Mut, genau. Den Mut, die Dynamik, dabei zu bleiben, ja, und nicht zu erstarren. Das ist ja, ja meistens genau dieses, dass man eher dann sich so abwägt, sagt, ist das denn, nein, danach wirklich Zöpfe abschneiden und sagen, nee, es wird jetzt nichts. Und selbst wenn, ist die Entscheidung immer besser als abwarten.
Was ja genau, ja, 1:1 das Gleiche ist, ja. Und da muss man tatsächlich diesen Mut haben, nicht zu erstarren, dann den Mut haben auch, einen anderen Weg einzuschlagen,
ja,
und den dann zu gehen, obwohl ich den gar nicht geplant habe. Ja. Und vielleicht auch gar nicht wirklich organisiert habe, aber jetzt muss ich flexibel sein und vielleicht bringt mich nur dieser eine neue Weg tatsächlich ans Ziel oder sicher gut.
Ja, genau. Und ein weitere Punkte als Sicherungshalt sind dann wirklich den Vorausschau. Heißt dann einfach auch die Liquiditätsseite im Blick zu haben. Man hört immer so sehr stark, Liquidität ist King. Und es ist in Krisen immer King. Immer, immer, immer. Da geht Liquidität vor Rentabilität. Und es sind einfach solche Basisgrundsätze, die sind bitte zu befolgen. Die sind nicht nur da, weil sie plakativ irgendjemand mal gesagt hat. Das sind Grundsätze, die sind zu befolgen. Und wenn ich nach diesen handle, dann habe ich hier den ersten Schritt gemacht, dass mein Sicherungsseil auch hält. Ja, und dass ich nicht selber derjenige bin, der es ansägt.
Mhm. Aber ich finde, das ist eine riesige Herausforderung, weil immer, wenn man für etwas brennt und mit Leidenschaft drin ist, dann kann es einem, finde ich persönlich, auch sehr leicht fallen, wenn man diese Sicherungsseile vielleicht zu vernachlässigen oder vielleicht mal zu sagen, ich nehme das leichtere Seil mit, was nicht unbedingt gut geeignet ist.
Aber geil.
Oder geeignet, so. Das wollte ich jetzt hier unterstellen. Aber ich finde, das geht auch damit einher, gerade auch wenn man, wir hatten ja in einer anderen Folge schon das Thema Erfolg, aber wenn etwas ein paar Mal geklappt hat, wenn man es schafft, Gipfel zu ersteigen, wird man vielleicht auch zu routiniert.
Ja, da passiert am meisten. Die meisten Unfälle im Berg passieren tatsächlich auf leichten Touren, ja, wo Bergsteiger schon zigmal gemacht haben. Wo es tatsächlich dann vielleicht nicht mehr das große, dicke Seil, sondern das kleine, dünne, leichte oder gar keins nehmen. Ja, und da fahre ich schon 150 Mal und ich kenne genau die Schritte und ich kenne genau die Spalten auf dem Gletscher. Die sind immer gleich und dann passiert es.
Ja, aber das macht doch den Unterschied. Den Unterschied zwischen den Guten und dem Durchschnittlichen aus. Wenn ich hier der Routine unterliege und dann mich selber überschätze, und das hat definitiv was mit Überschätzen zu tun, und meine eigenen Routinen, ich sag mal, dem dann mehr Aufmerksamkeit gebe als die Sicherheit, die Checkliste, meine Checkpunkte vernachlässige, mich immer wieder selbst überprüfe, dann bin ich wieder fahrlässig unterwegs. Da bin ich übermütig. Da hat es nicht mehr mit Mut zu tun. Da bin ich übermütig. Und wenn ich das aber beherzige, dann bin ich wieder da bei meinen Glaubenssätzen, bei meinen Grundsätzen. Die muss ich einfach berücksichtigen. Und denen muss ich immer wieder nicht weggehen davon, sondern die muss ich auch dauerhaft beherzigen.
Ich finde, irgendwo hat das ja auch dann ein bisschen was damit zu tun, sich immer wieder zu überfordern in einem gewissen Rahmen. Und wir hatten es, glaube ich, letztens mal in einer bilateralen Diskussion, ja, was haben wir gesagt, ein gesundes oder ein bisschen übergesundes Selbstbewusstsein gehört, glaube ich, auch dazu. Oder? Also auch in beiden Situationen. Man muss ein Situationsbewusstsein haben, man muss eine Checkliste haben, aber wenn man nicht selbstbewusst ist und vielleicht nicht selbstbewusst genug ist, ein Stückchen auch über das hinauszugehen oder weiterzugehen, als man denkt, was man kann, kommt man dann weiter.
Das ist, ich sag mal, wir halten dort zum Unternehmen so einen hauptsächlichen Grundsatz, eine gesunde, vertriebliche Selbstüberschätzung. Ja, das heißt, natürlich brauche ich, um Dynamik und auch nach vorne und Innovation voranzutreiben, brauche ich eine gesunde, vertriebliche, weil vom Vertrieb kommt der Marktinput. Ich brauche diesen Input. Selbstüberschätzung heißt eine gesunde. Ja, gesund heißt, wann ist es gesund, wann ist es nicht gesund. Da sind wir natürlich auf Messerskante. Und da gehört dann mit der Führung dazu. Definitiv. Weil ansonsten ist auch wieder ganz, ganz schnell, dass man drüber gelaufen ist. Ja? Deshalb gesunde vertriebliche Selbstüberschätzung hat viel, viel, viel mit Type Führung zu tun, hat viel auch mit Erfahrung zu tun, hat auch viel mit trotzdem Offenheit zu tun. Ich muss offen bleiben. Ich darf nicht permanent nur die Gefahr sehen. Aber ich darf die nicht vernachlässigen. Und das ist die Kunst.
Am Berg genau dasselbe. Ja, ich habe es, glaube ich, in den ersten ein, zwei Podcasts mal angesprochen. Genau diese Eigenschaften brauche ich, wenn ich auf einem hohen Gipfel stehen will. Wenn ich da nicht ein bisschen, jetzt mich nicht selber überschätze, aber schon ein Stück weit aus mir rauskomme, wenn ich das nicht mache, dann werde ich nie auf einem 8000er Gipfel oder auf einem 7000er oder auf einem 6000er stehen. Ja? ich brauche da ein gesundes Stück Vertrauen in mich selber und weiß, was ich kann und riskiert dann aber was, ja. Alles in einem Rahmen natürlich, klar, aber ohne das werde ich vermutlich nie auf einem hohen Gipfel stehen.
Mhm. Grenzen ausloten.
Ganz genau.
Und da aber dabei nicht vergessen, dass eine Grenze ausloten nicht permanent überpesen heißt.
Kann auch mal Unke heißen.
Ja.
Ganz klar.
Ja. Bist du an deine Grenzen gekommen jetzt auf der Expedition?
Oh ja. Da muss ich dazu sagen, ich war top vorbereitet. Ich war gesund, auch in der Vorbereitung. Und ich war die ganze Expedition gesund, was nicht selbstverständlich ist. Die Bedingungen sind einfach so unwirtlich, ja, dass die große Gefahr besteht immer, dass man da krank wird, dass man sich einen Schnupfen holt, dass man irgendwas im Magen hat oder sonst irgendwas. Ja. Die Gefahr ist immer da. Ich hatte das große Glück, dass das bei mir alles nicht eintraf. Ich war im Prinzip topfit. Ich würde auch von mir behaupten, dass ich relativ weit gekommen wäre, wäre das schlechte Wetter nicht gewesen. Aber dann kam es leider anders und man muss es annehmen und ist halt im Prinzip so.
Okay. Hattest du irgendwelche wirklich konkreten Situationen, wo du sagst, so, da habe ich genau gemerkt, das war an meiner Grenze oder sogar vielleicht darüber hinaus? War das ein Spalten am Abstieg bei der Entscheidungsfindung oder vielleicht auch was Banaleres?
Ja, die gab es durchaus. Es gab ein paar Stück. Ich will auf eine eingehen. Also mit dem Abstieg vom Hochlager 1 ins Basislager war es nicht getan mit der Gefahr, sondern es bestand ja auch noch der Rückmarsch an. Wir hatten uns dann beschlossen oder entschlossen, dass wir vom Basislager zurück in die Zivilisation nicht den gleichen Weg gehen, wie wir reinmarschiert sind. Das normale Trekking über den Baltobo-Gletscher. Hätten wir machen können, wäre aber ziemlich lang gewesen. Wir hatten alle, muss man so ehrlich sein, einfach keine Lust mehr auf 6, 7, 8 Tage noch marschieren nach so einer Expedition. Laut den Einheimischen gab es eine Abkürzung. Die tatsächlich so genannt wurde. Die Einheimischen haben mir das ein bisschen schmackhaft gemacht mit: Wir sind nur 3 Tage unterwegs. Geht schon, der Weg ist nicht wirklich bekannt. Wir sind den schon mal gegangen vor Jahren. Weiß nicht, ob der heute noch so aussieht, aber geht ganz gut normalerweise unter normale Bedingungen und lass uns doch den gehen. Ja. Und ich in meinem jugendlichen Sinn habe es dazu gesagt. Fehler Nummer 1, Fehler Nummer 2 war dann die Ausrüstung, was wir auf diese Abkürzung mitnahmen, nämlich gar nichts, kein Steigeisen, kein Pickel. Ich habe zum Glück noch einen Helm einpackt. Das normale Gepäck ging dann mit Mulis den Normalweg zurück, also tatsächlich diese 7, 8 Tage, wo wir reinmarschiert sind, wir selber mit leichtem Rucksack 3 Tage über einen Pass drüber und über Gletscher, die eigentlich nicht begangen werden in der Regel. Man muss sich das so vorstellen, man geht im Prinzip tagelang auf dem Gletscher, da gibt es keine Wege, da steht kein Schild, wo sagt hier rechts, hier links, sondern man muss sich den Weg suchen. Gletscher sind durchzogen mit Gletscherbäche, Gletscherflüsse, die es zu überqueren gilt. Die sind mehrere Meter breit in der Regel. Reinfallen keine Option, weil das ist dann ihr Ende. Wir haben am ersten Tag 11 Stunden lang den Weg gesucht und uns da durchgekämpft, am zweiten Tag 15 Stunden, was mehr als anstrengend war. Es war nahezu so anstrengend wie der Abstieg vom Hochlager 1 ins Basislager. Und da kam ich schon in Situationen, wo ich vor allem dann im Nachhinein dachte, hey Marc, also, was war denn das jetzt? Das hätte nicht sein müssen, das hätte auch gewaltig in die Hose gehen können. Also da war ich definitiv an meiner Grenze. Und nach 3 Tagen am Ende des Tages haben wir dann tatsächlich so 100, 200 Meter vor mir, habe ich dann eine Straße gesehen, also eine Staubpiste, also ein Stück Weg, wo zumindest klar war, hier fahren wieder Geländefahrzeuge und hier irgendwo steht auch eins, wo mich dann abholt oder uns dann abholt. Ich glaube, der Stein war noch größer, der mir da vom Herzen gefallen ist, wie der, wo wir vom Hochlager 1 runterkamen. Aber das passiert dann tatsächlich das meiste im Nachgang, ja, wenn man so rückblickend denkt, so, ey, Moment mal, aber das hätte auch in die Hose gehen können. Und dessen waren so Grenzerfahrungen, die ich heute auch nicht mehr so machen würde.
Ralf, bist du schon mal an deine persönlichen Grenzen gekommen im Unternehmen schon?
Also natürlich, nein. Ist auch für, ja. Nee, definitiv. Ich sag mal, der sich junge Geschäftsführer hier war 2008, Weltwirtschaftskrise, der eine oder andere kann sich noch erinnern. Die kam von heute auf morgen. Man hat hier, ich weiß es noch wie heute, mein Prokurist hat mich angerufen, ich war auf einer Messe und unser Großkunde hat ihm eröffnet, es gibt keine Aufträge mehr. Wir werden dann, müsste erstmal die Situation sichten. Unser Kunde war, ist oder ist nach wie vor Weltmarktführer in seinem Segment. Und das hat eingeschlagen in die Bombe. Und das ist aus heiterem Himmel. Und man war eben nicht vorbereitet. Man war eben nicht in, genau in dem, dass man sagt, hey, schneller als die Krise sein will. Die war auf einmal da. Und ich habe dann den Strategie angerufen, nachgefragt, ob das denn wirklich so ist, was der Hintergrund ist und sage, Sie müssen erstmal selber sichten, Sie haben selber die Probleme. Und das Ganze ging dann auch weiter. Wir hatten dann einen Umsatzeinbruch innerhalb kürzester Zeit von 50%. Und wenn man damals in harter Lage war im Sinne von Betriebswirtschaft, dann war betriebswirtschaftlich 50% Umsatzeinbruch tot. Also definitiv, es war keine Möglichkeit, so schnell sich auch anpassen zu können. Es gab dann natürlich Möglichkeiten aus der Regierungsseite aus, damals mit unkomplizierter Kurzarbeit, dass man hier schnell den bestehenden Mitarbeiterbestand einfach auch in Kurzarbeit setzen konnte, in Absprache mit den Mitarbeitern natürlich. Und wie sie es im Nachhinein herausgestellt hat, für beide Situationen genau das richtige Instrument. Man konnte sich schnell auf die Beschäftigungsveränderung anpassen. Und konnte aber genauso schnell, wie so wie es runterging, in ein Jahr darauf ging es ja so schnell wieder nach oben. Also das heißt, man hat hier dieses Tal der Tränen durchschreiten können, hat dann aber auch genauso am Aufschwung teilnehmen können und mit den bestehenden Mitarbeitern dann auch genauso schnell wieder nach oben kommen können. Und das war, das Jahr hat schon sehr geprägt. Und jetzt kann man vielleicht auch ein bisschen mehr nachvollziehen, weshalb meine Grundsätze sich auch so verfestigt haben, wenn man lernt aus schlechter Erfahrung. Und man lernt natürlich auch genau aus solchen Erfahrungen, aus Grenzerfahrungen, wenn man die erlebt und die auch an sich ranlässt und auch die reflektiert, um dann auch zu sagen, okay, schneller als die Krise, hat eine Bedeutung. Ja, hat definitiv, ist keine Floskel. Management von Abweichungen hat eine Bedeutung. Ich brauche einen Plan. Wenn ich keinen Plan habe, bin ich völlig im Nirvana. Ich bin hier im haltlosen Raum. Was soll ich mit denen halten? Ich brauche den Plan und dann würde ich die Management von Abweichung auch betreten zu können, um auch meinen Mitarbeitern die Orientierung geben zu können. Was sind unsere nächsten Schritte? Ja, und das waren für mich, oder das war das Jahr, was unheimlich prägend war. Definitiv war mit Existenzangst das Ganze flankiert war. Ja, in der persönlichen Situation mit Eigengeld ja eingestiegen, persönlich dann ein Haus gebaut, junge Familie. Also all diese Klischees kommen auf einmal zusammen und die dann zusammenzuhalten, die Gedanken so zu orientieren und sortieren, dass man eben immer noch in der Lage bleibt und auch entscheidungsfähig bleibt und trotzdem die Dynamik nicht verliert, also nicht erstarrt. Weil das ist ja ganz genau die Gefahr bei solchen Situationen, dass man dann eben nicht mehr handelt, sondern einfach nur noch im Abwägen ist und das darf nicht passieren. So, und das war für mich wirklich, wenn ich von einer Grenzerfahrung, von schwieriger Situation sprechen kann, dann war das eine.
Ich finde es wirklich, also das ist nicht dahergesagt, ich finde es wirklich unglaublich spannend, wie viele auch diffizile Gemeinsamkeiten ihr habt als Unternehmer, als Bergsteiger, ne? Von der Entscheidungsfindung, von der Einstellung gegenüber Plänen oder auch Veränderungen von außen.
Und je länger wir diskutieren, umso mehr kommt ab.
Umso langweiliger wird es, weil es immer gleich, aber man, die Rätsel im Gegenteil. Aber was ich vor allem merke von euch beiden, ist halt die Leidenschaft, die dahinter steckt. Also ihr bringt euch beide in außergewöhnliche Situationen, verfolgt mit einer Stringenz und auch mit einer Kraft Sachen und Dinge, die für manche Menschen weit weg oder wenig nachvollziehbar erscheinen. Aber ihr macht das, weil da eure Leidenschaft hintersteckt im Job oder im Bergsteigen. Letzten Endes ja auch eine Art Berufung bei euch beiden. Und deshalb würde mich auch da interessieren, insbesondere Marc, was ist in dir drin, dass du mit Leidenschaft das tun kannst, was du tust und genau diese Risiken eingehst und ja, wenn nachts bei Minusgrad, also so, ich denke mal, so richtig schön ist ja nicht alles da.
Nein, das ist tatsächlich so. Auf so einer Expedition gibt es auch Momente oder Stunden und Tage, die nicht wirklich schön sind. Ja, die machen keinen Spaß und das kann hier auch keinem verkaufen, dass das alles toll und schön ist. Ja, das wäre dann einfach nur gelobt. Das wäre einfach nur gelobt, ganz genau. Und das glaubt mir auch keiner. Ja. Aber ich muss dazu sagen, es gibt diese schönen Momente und es gibt dies zuhauf. Und ich sage immer, solange diese schönen Momente, diese Momente, wo ich so viel zurückbekomme, vom Berg, von der Umgebung, von den Kulturen, von der Anstrengung, von allem, von dem Gesamtpaket, solange das noch überwiegt, solange das noch dem überwiegt, was schwierig ist, ja, solange mache ich das. Und viele von meinen Freunden, von meinen Menschen, von meinen Followern versteht es nicht oder verstehen es, versuchen es zu verstehen, aber können es nicht wirklich verstehen. Und wenn ich das dann so erkläre, wie ich es gerade erklärt habe, dann verstehen es die meisten. Ja, weil jeder hat irgendwie eine Leidenschaft für irgendwas und jeder brennt für irgendwas. Ja, ich brenne für die Berge. Ich bin da zu Hause. Da wenn ich von Ulm ins Allgäu fahre und nach einer halben Stunde taugen am Horizont die Berge auf, dann lache ich erstmal oder dann komme ich vom Grinsen nicht mehr weg, weil es einfach mein Ding ist, ja. Und ich bekomme da, wie gesagt, so viel zurück und auf Expedition noch mehr. Umso krasser, umso extremer, umso höher, umso mehr kommt zurück. Und solange das einfach überwiegt, werde ich das immer weiter betreiben.
Was war einer dieser Momente auf dieser Expedition, wo die Leidenschaft bei dir richtig gebrannt hat? Oder hast du da so ein oder zwei Momente, die dir als besonders schön oder beeindruckend in Erinnerung
blieben? Ich glaube, in Pakistan jetzt, am Gasher Brum, war so dieses Gesamtpaket. Dieses Nordpakistan, dieses Karakorum, geheimnisvoll, da waren noch nicht so viele Menschen, da geht der Otto Normalbürger auch in der Regel jetzt hin, ja. Das hat mich alles fasziniert, das hat mich im Vorfeld fasziniert, das hat mich währenddessen fasziniert. Die Menschen dort, herzliche Menschen, unglaublich, wie ich in Pakistan empfangen wurde, das habe ich noch selten gehabt, denn ich war schon viel auf dieser Welt. Einfach eine Herzlichkeit, die auf dich eingeht, die ist nicht oberflächlich wie bei den Amerikanern zum Beispiel. Das ist wirklich das, was die sagen, das meinen die so. Und die wollen auch hinter die Kulissen gucken, gehen sie dafür, das kommt von innen. Das kommt von innen, ganz genau. Ja. Oder ein Erlebnis, ich komme nach 2 Tagen Hochlager vom Berg runter, völlig ausgezehrt, Durst, Hunger, fertig. Und im Basislager in meinem 5-Sterne-Hotel kommt der Koch mit der Pizza ums Eck. Und die auch noch lecker war, also unglaublich, ja. Also solche Momente haben sie da angehäuft. Und dieses Gesamtpaket, das waren so meine persönlichen Highlights. Ich könnte jetzt 7 Punkte aufzählen, aber war wirklich toll.
Was ist bei dir?
Das ist aber das ist ja das Schöne, was uns sehr stark verbindet, ist wirklich die Leidenschaft. Und meine Herzensbotschaft ist eigentlich, dass jeder suchen sollte, was er leidenschaftlich betreibt. Weil definitiv hat jeder ein Feuer in sich. Und jeder verbrennt für was. Und es gibt nichts Schöneres, das zu tun und es vielleicht sogar noch im Beruf zu tun, für was man brennt. Und wenn man dieses einbringen kann, wenn man dieses tagtäglich umsetzen kann, dann ist nicht das Geldverdienen vordergründig, sondern es ist immer nur eine Folge seiner guten Leistung, seiner Leidenschaft für das, was man dann brennt. Und der Rest kommt von ganz alleine. Ich kann mich da nicht wehren. Ja, das kommt so oder so, wenn ich gut bin. Aber es ist doch, möchte eigentlich gerne nochmal sagen, das Unwort, Work-Life-Balance. Und das finde ich eine Katastrophe, sondern ich brauche keine Balance für mein Work. Wenn ich doch das gefunden habe im Work, was mich erfüllt, was mich wirklich zur Selbstverwirklichung bringt, dann ist das doch meine Balance. Dann ist doch genau das, was ich will. Dann ist das, was sich hier tagtäglich motiviert aufstehen lässt, Leistung bringen lässt, schwierige Momente überlaufen lässt, die sind nicht so schwierig, wie sie tatsächlich dann sind. Aber wenn ich das doch habe, dann ist doch nichts Schöneres, als diese Vorstellung dann so zu haben. Und das ist Leidenschaft. Und das ist meine Grundbotschaft oder mein Wunsch an die Hörer und nach draußen. Schaut, guckt, was ist welches Feuer brennt in euch, welche Leidenschaft wollt ihr umsetzen und dann verfolgt diesen. Lebe deinen Traum und es ist auch wieder so eine Floskel, aber es ist so. Lebe ihn und der Rest passiert von ganz alleine. Es gibt nichts Schöneres.
Dann noch anschließend, wie hast du deine Leidenschaft gefunden oder wie findet man die Leidenschaft, wenn man sie nicht gefunden hat?
Das ist eine klare Mega-Frage und es gibt nicht die Antwort und es gibt auch nicht diesen Moment. Es ist eine Phase immer, indem ich genau mich mit mir selber sich beschäftigt hat. Also ich habe mich einfach gefragt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Neigungen. Man kann jetzt von der Führungslehre kommen und sagen, Führung fängt immer mit ich an. Und wenn ich nicht aufmerksam bin gegenüber mir selber, dann schaffe ich es auch nicht, die Leidenschaft zu finden. Die wird niemals vom Impuls herkommen. Ich darf niemals nur auf meine externen Impulse hören, sondern ich muss erstmal mich mit mir beschäftigen. Wenn ich das kann und das habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, dann wirklich daraus meine Neigungen abzuleiten, meine wirklichen Leidenschaften vorher dadurch zu bekommen. Und wenn ich dann die Gesamtdisziplin Unternehmertum sehe, was ja eigentlich eine Königsdisziplin ist im Sinne von Sport, das ist Mehrkampfsport. Ich habe hier ganz, ganz viele Disziplinen, die ich machen will und auch kann, aber auch die Herausforderung dazu sehe, dass ich das will, dass ich das auch umsetzen kann. So, und wenn ich das schaffe, dann habe ich es dann auch so gefunden. Aber letztendlich erstmal mit sich selbst beschäftigen, mit seinen Stärken und Schwächen. Wenn ich das dann habe, dann immer stärken, stärken, niemals Schwächen ausmerzen. Immer stärken, stärken und dann bleibe ich im Driver's Seat, dann bleibe ich dann auch in der Motivation.
Und auch den Mut zu haben, seine Leidenschaft auszuleben, weil zu beiden gehört ja ein Mut. Also
ich glaube, da hakt es bei vielen. Ja, dass ich glaube, viele Menschen haben schon so im Hinterkopf so, hey, ich würde gern und das reizt mich noch und das wollte ich immer mal machen. Ich kann
auch nicht da.
Ja, da finden sie tausend Ausreden, warum es jetzt gerade nicht geht. Die Lebenssituation passt nicht. Es gibt immer tausend Gründe, warum etwas nicht geht. Ja. Und wie du sagst, den Mut zu haben, hey, oder einfach mal Angst zu probieren. Ja. Wenn ich nicht irgendwas ausprobiert habe, werde ich nie dahin bekommen, ob das meine Leidenschaft ist vielleicht. Ja. Und diesen Mut entwickeln, glaube ich, viele Menschen nicht. Leider nicht. Da würde mir auch wünschen, einfach an die Hörer draußen, da einfach ein Stück mehr voranzugehen, mutiger zu sein, auszuprobieren und vielleicht da mal auf die Schnauze zu fliegen. Egal, aufstehen und weitermachen. Ja, das ist wichtig. Da können wir schon viel erreichen.
Offen zu bleiben. Offen zu bleiben und dieses auch anzunehmen und dann auch wirklich genau dieses ausprobieren. Weil es bleibt eine Phase. Und es ist nicht der Moment, sondern es ist letztendlich ein Ergebnis des Erlebens. Und somit komme ich dann immer näher und näher genau daran. Und das heißt, bleib dir selber treu. Und da ist richtig, ja, und schau dann letztendlich, was heißt für dich selbst Glück. Mhm. Ja.
Und ich glaube, das variiert auch über die Zeit. Also wir Menschen bleiben ja nicht gleich über die Zeit. Also für mich ist es momentan das Bergsteigen, ja, oder die letzten Jahre, Jahrzehnte, aber das in 10 Jahren, in 20 Jahren, keine Ahnung, da kann es auch was anderes sein. Man entwickelt sich ja weiter.
Und das zu akzeptieren, dass man sich auch weiterentwickelt, ist Glück. Ja, eine Busserase, wenn wir offen sein und dann flexibel sein.
Genau. Ich glaube, wir haben schon ganz, ganz, ganz viele Sachen gesagt, die als tolle Schlussworte dastehen können. Aber jetzt kommt das Aber. Da ist das vor dem Aber, steht es halt nicht rein. Lass uns versuchen, das Projekt nochmal miteinander zu resümieren. Ja. Gar nicht, um pathetisch zu werden, sondern auch einfach, um nochmal gemeinsam zu verstehen, was ist in den letzten Wochen passiert. Marc, möchtest du anfangen? Was ist bei euch passiert und was hat vielleicht auch jetzt diese Perspektive, die wir miteinander hier eingenommen haben, was hatte das für eine Auswirkung auf das Projekt?
Also ich glaube, allein schon über diese Fazits, wo wir jetzt ziehen und versuchen zu ziehen, können wir schon eigene Podcasts füllen. Ne? Erstmal Dankeschön für die letzten Podcasts, die wir aufgenommen haben. Ich sehe hier brutale Parallelen, die wir auch herausgearbeitet haben und auch untermauert haben, ja, ein Stück weit zwischen dem Unternehmertum und dem Bergsteigertum, nenne ich es mal. Fazit. Für mich hat sich das einfach, umso mehr wir gesprochen haben in den letzten Folgen und auch heute, umso mehr wir diskutiert haben, hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass es so viele Parallelen gibt, dass wir, speziell jetzt auch Ralf und ich, uns in so vielen Punkten ähnlich sind, mit ähnlichen Problemen kämpfen, mit ähnlichen Herausforderungen, teilweise auch ähnlich oder gleich an Sachen herangehen und versuchen, unser Ergebnis auf ähnlichem Wege oder gleichem Wege sogar zu erreichen und da auch schon erfolgreich waren in der Vergangenheit und deswegen freue ich mich ja umso mehr weiterhin mit dem Ralf auch seine Ideen, seine Ansichten dann ein Stück weit zu verstehen und anzunehmen und mit meinen irgendwie zusammenzubringen und ja, Fazit, Mut zur Sache, das war ja einiges Thema, was wir so ein bisschen als Überschrift haben. Mutig sein, haben es gerade eben angesprochen, mutig sein, Dinge anzugehen, vielleicht auch Dinge, die ich nicht kenne, offen zu sein gegenüber auch Dinge, die da nicht programmiert kommen, sondern die plötzlich auftreten, flexibel zu sein und
und letztendlich glücklich zu sein. Ja, irgendwo wollen wir ja auch unser Leben glücklich gestalten, wollen morgens am besten mit dem Grinsen aufstehen, abends mit dem Grinsen ins Bett gehen, das ist der Idealfall. Ich darf es momentan, ich glaube, du, Ralf, auch. Und das muss es irgendwo sein. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen oder da schon sind, umso besser.
Gibt es weitere Expeditionen in der Zukunft?
Eine Standardfrage bei jedem Interview, bei jedem Podcast. Ich finde es eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe es vorher angesprochen, solange diese Energie, wo ich diese Leidenschaft, solange die noch größer ist, die ich zurückbekomme, wie die Energie, die ich reinstecke und diese Leidenstage, die ich natürlich auch habe, ja, im Vorfeld, während der Expeditionen, solange ich da mehr zurückbekomme, wird es weitere Expeditionen geben. Ich bin immer ganz der Jüngste, aber ich bin noch in einem guten Expeditionsalter. Wenn meine Gesundheit so bleibt, wenn meine Gegebenheiten, mein Umfeld so bleibt, wenn ich mit meinen Sponsoren weiterhin gut kann, dann wird es weitere Expeditionen geben. Ich habe einige Ideen im Kopf. Mal gucken, wie wir die gestalten, die nächsten Jahre. Aber da wird auf jeden Fall noch was kommen.
Zum Abschluss hier das Licht hinter uns haben. Ralf, du und die Muffin Group, ihr habt das Projekt ja auch ermöglicht, muss man sagen. Der Podcast ermöglicht und auch einen Teil dazu beigetragen, dass Marc nach Pakistan aufbrechen konnte. Was ist dein Resümee?
Ja, letztendlich war das Projekt für uns auch eine kleine Expedition. Ja, ich sag mal, ich verwende eigentlich bei jedem Vortrag unseren Weg der Unternehmensgeschichte immer mit dem Bergsteigen. Es ist so schön zu visualisieren. Man hat so schöne Möglichkeiten, das dann auch so darzustellen. Und wenn ich das schon so machen kann, dann ist es ja, da liegt es ja auf der Hand, dass es auch tatsächlich so ist. Und das hat sich hier während des Gesamtpodcasts auch so gezeigt. Es sind nur eine Metapher, sondern es ist letztendlich dann auch genau das. Ob das jetzt Bergsteigen ist, ob das jetzt generell Sport ist, Sport immer zu matchen mit Unternehmertum, es ist halt nun mal so. Es ist hier zum einen Privileg, ja, aber zum anderen ist es nichts anderes. Ich bin tagtäglich immer vor Entscheidungen gestellt. Ich habe hier einen Informationsfluss zu sichern. Ich habe hier ein Team, was ich mitnehmen muss auf das Ganze. Aber letztendlich muss ich auch immer auf mich selbst hören, dass ich selbst derjenige bin, der nach vorne geht, der mit sich selbst im Reinen ist und der auch die Flamme nicht erlöschen lässt. Von dem her war das für mich absolut toll. Ich sage mal auch, aus erster Hand von deiner Seite zu erfahren, dass ich hier dich auch so unterstützen konnte, dass du das Ganze so gemacht hast, auch den Mut dazu hattest, weil es aber auch für dich ja eine absolute ein Weg für was Neues. Okay. Ja, und zum anderen aber auch das Fazit, das Gestalten, das Verantwortung übernehmen, das Selbstverwirklichung, dass genau das es ist, was nach was streben sollten. Und ob das Unternehmen ist, ob das hier Sport ist, ob das hier der Beruf ist, ich habe hier immer die gleiche Basis. Finde deine Leidenschaft, gestalte und suche das Ganze. Und ich möchte auch definitiv auch die jungen Mitarbeiter und die jungen Leute ermuntern, weiterzudenken. Und dass ihr Unternehmer sein nichts nur mit viel Geld zu tun hat, sondern nochmal, das ist nur die Folge. Unternehmer sein hat das mit Gestalten zu tun, hat das mit Leidenschaft zu tun, hat das mit Vorbild sein zu tun. Und das ist das, was ich mich geben will auf die Reise. Es ist einer der, jetzt sage ich es mal ganz obszön, der geilsten die Rufe, die es so weit
gibt. Ja, das ist am Ende, ne? Vielleicht ja.
So, von dem her, das liegt mir jetzt auf der Zunge und möchte ermutigen, Isam einfach auch so einen Weg einzuschlagen.
Abschließend vielen, vielen Dank an alle, die uns draußen verfolgt haben und für das ganze Feedback, was wir von euch bekommen haben. Ich glaube, allein das hat uns auch alle ermutigt, noch weiter gemeinsame Expeditionen miteinander zu machen. Und ich freue mich drauf, mal, wenn wir dich vielleicht noch weiter begleiten dürfen miteinander und werden wir uns hier halt immer zusammen wiedersehen. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und das war es für das Erste. Bin ich gut zur Sache. Ihr geht jetzt zum Bierkühlschrank, oder? Ganz viel auf. Vielen Dank.
Dankeschön.